Liebe Juliane, endlich mal wieder IPR im D&I-Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, ich freue mich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 73. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, liebe Juliane, bist mal wieder du, Juliane Weber, festangestellte Juristin bei uns im IPR-Bereich. Du hast uns ein spannendes und durchaus auch anspruchsvolles Gutachten aus deiner Feder mitgebracht. Es geht um einen grenzüberschreitenden Sachverhalt. Die Erblasserin, um die es geht, lebte in New York. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich ein bisschen über den Atlantik träumen wollen, wir können uns nachher nur vorstellen, wie die Dame gelebt hat, wie es da so zuging, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Folge. Ich fange mal an mit dem Sachverhalt, stell ihn vor, er ist nicht ganz so unkompliziert, aber wir werden dann zwischendurch in der Besprechung des Falls immer mal wieder auch darauf eingehen, dass Sie ihn dann an den entscheidenden Stellen wieder vor Augen haben. Also wir haben eine Erblasserin, sie war deutsche Staatsangehörige, hatte aber seit Jahrzehnten ihren Lebensmittelpunkt in New York. Und in New York ist sie 2022 verstorben. Sie hat keine Kinder hinterlassen und ihr letzter gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland ist nicht bekannt. Also wo sie zuletzt in Deutschland gelebt hat, wissen wir nicht. Jetzt kommt's, sie ist Mitglied einer Erbengemeinschaft, der ein Haus in Deutschland gehört. Also sie steht hier noch irgendwo im Grundbuch. Und die Miterben möchten das Haus nun verkaufen. Jetzt hat sie Folgendes gemacht, diese Dame, die da 2022 in New York verstorben ist. Sie hat 2016 einen Revocable Living Trust in New York aufgesetzt. Und als Trustee zunächst sich selbst sowie für den Fall ihres Todes eine New Yorker Rechtsanwältin eingesetzt. Und zudem hinterließ sie mit dann einer anderen Urkunde vom selben Tag ein als Last Will and Testament überschriebenes Dokument. Und zufolge dieses Testamentes sollte sämtliches Vermögen, das im Todeszeitpunkt noch nicht dem Trust gehört, ebenfalls in den Trust fallen. Also sie hat einen Trust aufgesetzt, den gab es dann schon zu ihren Lebzeiten, dem hat sie also bestimmtes Vermögen schon zu ihren Lebzeiten übertragen und dann hat sie diesen Trust auch noch nach diesem Last Will and Testament, das muss man sich jetzt in Anführungszeichen vorstellen, zu ihrem Erben eingesetzt, also da sollte dann das restliche Vermögen auf diesen Trust übergehen. Zum Executor des Testaments hat sie diese schon bezeichnete Rechtsanwältin bestimmt und das Vertragswerk dieses Trusts sieht wiederum vor, dass das bewegliche Vermögen an das Personal einer bestimmten Gesellschaft gehen sollte und das übrige Vermögen dann nach Begleichung aller Sterbefallverbindlichkeiten, Steuern und so weiter einer bestimmten Kirche in New York als Beneficiary übertragen wird. Also so die Ausgangslage, die Dame hat, das hast du mir, Juliane, im Vorgespräch schon so geschildert, so testiert, wie man in New York testiert. Ja, also man macht so einen Trust und dann macht man anschließend so ein Last Will and Testament. Das ist kein ganz seltener Fall. Und dann wird also das Vermögen am Ende über diesen Trust abgewickelt. Da kriegen das dann eben die Leute, die in diesem Trust dann eben als Beneficiaries vorgesehen sind. Und die Frage ist jetzt, wer handelt in Deutschland? Die Notarin, die Frage an uns gerichtet hat, merkt man also sehr, sehr gute, sehr fortgeschrittene Kenntnisse im internationalen Privatrecht, auch im Verfahrensrecht, fragt direkt sehr präzise an, ob jetzt diese Rechtsanwältin bei einem deutschen Nachlassgericht ein auf die im Inland befindlichen Gegenstände, also insbesondere diesen Anteil an dieser Erbengemeinschaft, beschränktes Testamentsvollstreckerzeugnis beantragen kann. Also das Schöne ist, diese Rechtsanwältin, die da in New York jetzt irgendwie involviert ist, sagen wir es mal so, die ist bereit, da mitzuwirken, die würde das machen. Die Frage ist nur, welchen Nachweis braucht sie jetzt, damit man sie in Deutschland vernünftig am Rechtsverkehr beteiligen kann. Also angedacht ist hier von der Notarin, dass die sich ein auf die im Inland befindlichen Gegenstände beschränktes Testamentsvollstreckerzeugnis besorgen möge und dass man dann sagt, okay, dann kann man mit der beurkunden, dann kann sie da auf der Veräußererseite für diese Erbengemeinschaft mithandeln und die kriegen dieses Haus verkauft und dann auch dinglich übertragen. Also wir haben eine Konstellation, Erblasserin hat sehr, sehr lange in New York gelebt, sie hat in New York auch einen Trust aufgesetzt und ein Testament. Nach dem Inhalt des Testaments sollte ihr Vermögen bei ihrem Tod dann an diesen Trust übergehen. Es gibt in dem Testament eine zur Executrix benannte Rechtsanwältin. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir hier in Deutschland noch einen Anteil an einer Erbengemeinschaft haben, bei dem ein Handlungsbedarf besteht. Das Gutachten hat jetzt im Wesentlichen drei Teile. Bei den ersten beiden konnte ich noch ganz gut folgen. Beim dritten habe ich mir jetzt gerade das Hirn zermartert. Da scheint es einen seit Jahren in der Literatur herrschenden Streit zu geben. Da wird es dann anspruchsvoll. Ich weise nochmal darauf hin, wenn wir da sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es ad hoc verstehen, dann ja, können Sie das besser als ich. Ich habe relativ lange gebraucht, um da jetzt den Durchblick zu kriegen. Juliane, legen wir mal los. Frage Nummer 1. Erbstatut, welches materielle Erbrecht gilt hier überhaupt nach dieser 2022 in New York verstorbenen Dame?
2022, das bedeutet, der zeitliche Anwendungsbereich der Europäischen Erbrechtsverordnung ist eröffnet. Dementsprechend schauen wir als erstes, ob eine Rechtswahl vorliegt. In dem Testament ist eine Rechtswahlklausel enthalten. Da steht so grob drinne, dass die Wirksamkeit und Auslegung des Testaments dem Recht von New York unterstellt ist. Aber Artikel 22 EU-Erbverordnung sieht vor, dass ein Erblasser nur sein Heimatrecht im Zeitpunkt des Todes oder im Zeitpunkt der Rechtswahl als Erbstatut wirksam wählen kann. Unsere Erblasserin hier war ausschließlich deutsche Staatsangehörige. Dementsprechend hätte sie nur das deutsche Recht wählen können. Wir haben keine ausdrückliche Rechtswahl des deutschen Rechts und dieses Testament und auch die Trusturkunde lassen auch keine konkludente Wahl zu. Also insofern haben wir hier keine Rechtswahl, die vorrangig zu beachten ist.
Das heißt, wenn wir aus der Sicht des ja für Deutschland maßgeblichen IPR da drauf gucken, dann stellen wir fest, keine Rechtswahl, so keine wirksame Rechtswahl, ja. So muss
genau,
man sagen.
Genau.
Ja, dann gilt doch nach Artikel 21 Absatz 1 EU-Erbverordnung das Recht ihres gewöhnlichen Aufenthaltes, also das dortige Recht. Ja.
Ganz genau. Und für die Zwecke der EU-Erbverordnung schauen wir auf nehmen wir eine langfristige Betrachtung vor, schauen also, wo ist ihr letzter gewöhnlicher Aufenthalt im langfristigen Sinne belegen gewesen. Und das ist ja relativ unproblematisch. Das dürfte wohl New York gewesen sein. Wir haben bei Mehrrechtsstaaten wie den USA dann noch die Besonderheit, dass man die maßgebliche Teilrechtsordnung bestimmen muss. Ich gehe nur ganz, ganz kurz hier darauf ein, denn New York und die USA haben kein interlokales Kollisionsrecht, was bestimmen würde, welches US-Staates jetzt hier berufen ist. Und deswegen ist nach Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe A der EU-Erbverordnung das Recht des US-Staates berufen, in dem die Dame ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Ist also New York gewesen, sodass auf das Recht von New York verwiesen wird.
Das Erste, was man sich hier vielleicht merken kann, in den USA gibt es nicht nur ein Erbrecht, sondern ganz viele verschiedene, die sich natürlich dann untereinander wieder ähneln. Aber wir gucken uns hier jetzt nicht das Erbrecht der USA an, sondern das Erbrecht von New York. Gut, dann, das weiß ich ja auch mit meinen beschränkten IPR-Kenntnissen, wenn wir eine Verweisung haben auf das Recht von New York, müssen wir uns immer fragen, auf was wird verwiesen, nur auf das Sachrecht oder auch auf das Kollisionsrecht? Die Grundregel der EU-Erbverordnung sagt uns hier.
Die Grundregel ist ein bisschen schwierig in der EU-Erbverordnung, da sie nicht so einfach ist. Mhm. Der Artikel 34 ist maßgeblich. Er sagt kurz zusammengefasst, dass es sich um eine Gesamtverweisung handelt. Das heißt also, wir prüfen grundsätzlich, wenn auf ein drittstaatliches Recht verwiesen wird, wie das Recht der USA beziehungsweise noch präziser das Recht von New York, ob das dortige IPR eine Rück- oder Weiterverweisung ausspricht. Müssen dann aber noch einmal prüfen, ob diese zu beachten ist. Artikel 34 Absatz 1 hat da spezifische Vorgaben. Also noch mal kurz zusammengefasst, wir schauen, wird auf das Recht eines Mitgliedstaats im Sinne der EU-Erbverordnung verwiesen oder ob auf ein drittstaatliches Recht. Hier das Recht von New York ist ein drittstaatliches Recht. Das heißt, wir prüfen erstmal grundsätzlich auch das IPR von New York.
Mhm. Ja, und wie geht's dann weiter?
So, jetzt wird's langsam kompliziert. Das Erbrecht von New York ist vom Common Law geprägt. Das heißt, das Erbstatut oder das auf die Erbfolge anwendbare Recht wird in mehrfacher Hinsicht gespalten angeknüpft. Als erstes bedeutet das für das bewegliche Vermögen, die Movables, wird auf das letzte Domicile der Erblasserin verwiesen. und für das unbewegliche Vermögen, die Immovables, auf die Lex Recite, sprich auf das Belegenheitsrecht.
Also wir befinden uns jetzt, wenn wir uns das in so Sphären vorstellen, in der Sphäre des IPR von New York und gucken uns an, wo verweisen die hin. Und die sagen dann für bewegliches Vermögen Domicile und für unbewegliches Vermögen Lex Recite, also das Recht am Belegenheitsort.
Genau, okay. So ist es.
Ja, dann gut, kann man sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen, was ist jetzt im Einzelnen Domicile? Ja, Domicile entspricht dann dem Ort, an dem die Person die engste Beziehung hatte, an dem sich ihr Home befunden hat. Das ist hier relativ unproblematisch, weil die Dame eben seit so langer Zeit in New York gelebt hat. Können wir davon ausgehen, auch wenn wir es natürlich nicht mit Sicherheit prüfen können, das wird dann schon das Recht New Yorks gewesen sein. Also für ihr bewegliches Vermögen gilt dann nach dem IPR New Yorks das Recht des Staates New York. Und jetzt könnte man kurz Hoffnung bekommen, weil wir ja in Deutschland mit einem Grundstück zu tun haben, dass wir dann vielleicht für dieses Grundstück jetzt aus dem Recht New Yorks eine Rückverweisung auf das deutsche Sachrecht haben, weil wir unbewegliches Vermögen zu betrachten haben. Aber hier Problem, wir haben ja keinen Miteigentumsanteil an einem deutschen Grundstück, sondern wir haben ja nur einen Anteil an der Erbengemeinschaft. Das heißt, wir müssen uns jetzt die Frage stellen, ist ein Anteil an einer Erbengemeinschaft im Sinne dieser Differenzierung Movables oder Immovables des Kollisionsrechts von New York movable oder immovable?
Genau. Und welches Recht wiederum darüber entscheidet, das bestimmt nach wohl überwiegender Auffassung in den USA das Belegenheitsrecht. Das heißt hier das deutsche Recht.
Mhm. Okay. Also, ja Gott, für die Frage, ob das jetzt beweglich ist oder unbeweglich, finden wir die Antwort dann im deutschen Recht.
Das heißt, so ist es,
da,
genau.
Immerhin, da kennen wir uns ein bisschen besser aus. Ja. Ist also eine gesamthänderische Beteiligung eines Miterben beweglich oder unbeweglich?
Genau, ja. Wie ist es?
Das wird allgemein als beweglich qualifiziert. So hat es zumindest auch das Kammergericht 2012 mal entschieden. Ist natürlich ein bisschen, ja, weiß nicht, ob es schlecht ist für unseren Fall, aber das bedeutet natürlich, dass wir jetzt nicht über eine Rückverweisung aus dem IPR New Yorks auf Deutschland dann zum deutschen Erbrecht kommen hinsichtlich dieser in Deutschland bewegenden Immobilie, sondern wir bleiben in New York. Es ist zu qualifizieren als movable, damit verweist das IPR New Yorks, auf welches wiederum die EU-Erbverordnung verweist, auf das Sachrecht von New York, hält also das New Yorker Sachrecht für anwendbar. Also da gilt dann New Yorker Erbrecht.
Das IPR von New York nimmt die Verweisung an hinsichtlich des beweglichen Vermögens. Das heißt, aus unserer Sicht ist bezüglich dieser Beteiligung an der Miterbengemeinschaft das Recht von New York Erbstatut.
Okay, das heißt also für die Frage, wer hat diesen Anteil an der Erbengemeinschaft geerbt, kommt es jetzt materiellrechtlich auf das Recht von New York an?
Ja.
So viel wissen wir jetzt schon. Okay, dann wissen wir Erbrecht, da gibt es zwei Varianten. Es gibt gewillkürte Erbfolge und gesetzliche Erbfolge. Hier haben wir ein Last Will and Testament und hier haben wir diesen Revocable Trust. Jetzt ist also die Frage, sind das wirksame Testamente? Mit anderen Worten, sind hier die Formanforderungen an sozusagen wirksame gewillkürte Erbfolge gewahrt? So kann man sagen. Das ist die zweite Frage, die wir uns jetzt stellen. Wir wissen jetzt schon, es ist das New Yorker Erbrecht anwendbar. Für die materiellrechtliche Frage, wer hat jetzt wer hat diesen Anteil an der Erbengemeinschaft geerbt? Oder wer darf da jetzt darüber verfügen? Aber die Frage, ob da jetzt gewillkürte Erbfolge dann eintritt oder gesetzliche Erbfolge, das hängt jetzt davon ab, ob diese Dokumente, die da gemacht hat, wirksam war oder nicht, insbesondere formwirksam. Also jetzt ist die zweite Frage Formstatut.
Genau. Da enthält die EU-Erbverordnung selbst eine Vorschrift im Artikel 27.
Mhm.
Allerdings sind völkerrechtliche Verträge vorrangig vor der EU-Erbverordnung anwendbar, sofern sie damals zum Zeitpunkt des Inkrafttretens auch schon in Kraft waren. Und hier im Bereich des Formstatuts haben wir das Haager Testamentsformübereinkommen von 1961.
Wer kennt es nicht?
Wer kennt es nicht? Dass das Formstatut für Testamente, und zwar sowohl für Einzeltestamente als auch für gemeinschaftliche Testamente, vorrangig regelt. Wir schauen also hier in Artikel 1 des Haager Testamentsformübereinkommens und Artikel 1 enthält, wie auch der Artikel 27 der EU-Erbverordnung, verschiedene alternative Anknüpfungen, die die Hoffnung haben, dass nach einer dieser Anknüpfungen das Testament
dann wirksam ist.
Genau. Und in Buchstabe 1 des Absatzes 1 wird unter anderem an die Ortsform angeknüpft. Also wenn dieses Testament den Formvorschriften entsprechend errichtet wurde, am Ort, an dem es errichtet wurde, die dort an dem Ort der Errichtung gelten, dann ist es auch aus deutscher Sicht formwirksam.
Okay, also wenn das nach den Vorschriften New Yorks formal richtig errichtet wurde, dieses Last Will and Testament und dieser Living Revocable Trust, dann ist es auch aus deutscher Sicht als wirksames Testament anzusehen.
Genau,
okay.
So ist
es. Das heißt, jetzt steigen wir ein ins Recht von New York zu der Frage, wie errichtet man da ein Testament?
Im Common Law haben wir als übliche Testamentsform das Zwei-Zeugen-Testament.
Okay.
Man muss dennoch immer genau in jeder Common Law Rechtsordnung schauen, wie es im Detail reguliert ist. Aber hier in New York ist es tatsächlich so, dass ein Testament formwirksam ist, wenn es schriftlich errichtet wurde, am Ende vom Testator unterschrieben wurde und wenn dann die Unterschrift auch in Gegenwart von mindestens zwei Personen als Zeugen erfolgt ist.
Und das Schöne war in diesem Fall, wir haben die Unterlagen bekommen. Das heißt hier Last Will and Testament natürlich in der geschwärzten, amendierten Fassung, genauso wie diese Dokumente über diesen Living Revocable Trust, liegen uns vor. Da konnten wir also nachschauen und wir sehen, schriftlich ist es und es enthält auch einen ganzen Haufen Unterschriften. Unter anderem eben auch zwei Unterschriften von Zeugen. Da steht dann jeweils Witness dabei. Deswegen gehen wir mal davon aus, diese Anforderungen an dieses Zwei-Zeugen-Testament, die sind hier eingehalten.
Genau, damit haben wir jetzt schon mal ein wirksames Testament, aber du hattest im Sachverhalt ja schon mal darauf hingewiesen, dass in diesem Testament steht, dass das ganze Vermögen an einen Trust geht und dass dann erst in der Trust-Urkunde steht, wer denn letztlich die Begünstigten sind.
Das wäre jetzt, da kriegt man jetzt nach der Deutschen, als deutscher Jurist sofort ein Störgefühl. Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier irgendwie so ein Testament oder schreibe ich dann irgendwas rein und in diesem Testament verweise ich dann auf andere Dokumente, ist nicht ideal, sagen wir es mal so. Das heißt, da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, ob das vielleicht hier dazu führt, dass wir doch kein wirksames Testament nach New Yorker Vorschriften haben, weil wir diesen Verweis haben aus diesem Last Will and Testament auf die Regelungen, die in dieser Urkunde über diesen Revocable Trust drin sind.
Noch problematischer ist eigentlich, dass diese Trust-Urkunde nicht in Gegenwart von zwei Zeugen...
Diese Trust-Urkunde erfüllt nämlich nicht die Voraussetzungen eines Last Will and Testaments nach diesen Vorschriften von New York. Das heißt, da fehlen vor allem diese zwei Zeugenunterschriften. Die hat nur die Erblasserin und, soweit wir das sehen können, eine Notary Public unterschrieben, aber da haben wir eben nicht diese beiden Zeugen. Also sonst wäre es ja, dann wäre es ja auch im deutschen Recht jetzt nicht so problematisch, wenn wir sagen, wir haben zwei formwirksame Testamente. Mhm. Wenn wir sagen, wir haben jetzt irgendwie ein handschriftliches Testament, ist an sich formwirksam, aber da wird auf irgendwas Computergeschriebenes Bezug genommen, das ist nicht gut. Ja. Und also für die Wirksamkeit des Testaments. Und die ähnliche Frage stellt sich uns jetzt hier. Also wie ist es mit der Inbezugnahme von so außerhalb der eigentlichen Urkunde liegenden Dokumenten dann für die Wirksamkeit des Testaments?
Also nach allgemeiner Ansicht in den USA kann im Rahmen eines Testaments durch Bezugnahme auf ein Schriftstück, was nicht den New Yorker Formvorschriften entspricht, dieses als Gegenstand zum Testament gemacht werden.
Okay, also man nennt es, du hast es ja hier ausgeführt, Incorporation by Reference.
Genau.
Also das geht. Ja, mit anderen Worten, wir können davon ausgehen, was die da gemacht haben, war formal korrekt. Ich meine, es waren ja hier auch Profis beteiligt. Man sieht es ja auch an den Dokumenten, also Rechtsanwälte, hier auch dann diese Notary Public. Das heißt, wir können davon ausgehen, oder wir gehen jetzt auch für die weitere Bearbeitung davon aus, nach den Vorschriften von New York haben die ein anständiges Testament mit der Dame gemacht. Zu den inhaltlichen Regelungen kommen wir gleich noch und was das dann fürs deutsche Recht bedeutet, da wird es dann wirklich kompliziert. Aber bis hierhin, Zwischenergebnis, die Dame ist nach New Yorker Recht beerbt worden und sie hat ein formwirksames Testament errichtet.
Und das gilt auch für die Trust-Urkunde.
Und das gilt auch für die Trust-Urkunde, genau. Ja, richtig, genau. Okay.
Genau.
Und jetzt kam der Punkt auf Seite 4 dieses Gutachtens. Die Überschrift lautet Auslegung des Testaments vor dem Hintergrund des Erbrechts von New York, bei dem ich jetzt dich vorhin fast zur Verzweiflung getrieben habe. Es sieht jetzt heute bei der Podcast-Aufnahme auch so richtig aus nach so einem Anwaltsbüro, wie man sich das früher vorgestellt hat. Alles liegt voller dicker Bücher. Wir haben den Versuch, mir das irgendwie zu erklären. Ich entschuldige mich jetzt schon für das, was jetzt kommt. Ich hoffe, ich bringe nicht mehr Verwirrung rein als nötig. Okay, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Problem hier anfangen, erklären wir vielleicht erstmal, wie ist denn so eine Rechtsnachfolge von Todeswegen im Common Law allgemein? Also wir denken ja als deutsche Juristen immer in diesen Grundsätzen der Universalsukzession. Der Erblasser stirbt, der hinterlässt Fußstapfen, der Erbe tritt in diese Fußstapfen ein. So mal die Grundregel. Im Common Law läuft es anders.
Im Common Law läuft es anders. Und vielleicht, bevor ich es gleich erkläre, noch einmal kurz die Frage der Notarin. Sie hat ja ausdrücklich gefragt, ob ein Testamentsvollstreckerzeugnis beantragt werden soll. Das noch mal kurz als Hintergrund, wenn ich jetzt erkläre, wie die Nachlassabwicklung in Common Law Staaten und hier insbesondere in New York funktioniert. Im Common Law Rechtskreis ist es zwingend erforderlich, dass der Nachlass durch einen Personal Representative abgewickelt wird. Das heißt, es tritt ein Zwischenerwerb ein. Diese Person, das Personal Representative, ist grundsätzlich dinglicher Rechtsinhaber. Das heißt, die Nachlassgegenstände gehen auf diese Person über. Er kümmert sich um die gesamte Abwicklung und erst nachdem alle Nachlassverbindlichkeiten beglichen wurden, wird der Restnachlass an die Begünstigten, Achtung, noch ein Begriff, Beneficiaries, ausgekehrt. Also nochmal, wir haben den Personal Representative, der kümmert sich um alles erstmal, was den Nachlass betrifft. Und erst wenn alles erledigt ist, bekommen die Beneficiaries den Restnachlass.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt in New York lebe und nach diesem Rechtskreis und nach dieser Tradition dann ein Testament errichte, dann würde ich jetzt sagen, ich bestimme zum Executor den, der sich mit meinem Zeug am besten auskennt und dann sollen alles meine Kinder nach und alles meine Kinder kriegen.
Vielleicht ganz kurz, weil du jetzt noch einen anderen Begriff mit eingeführt hast. Ich habe es gerade ganz allgemein gehalten.
Der Executor ist der testamentarisch benannte Personal Representative. Also das ist nicht ganz synonym. Personal Representative habe ich immer. Der Executor ist der im Testament bestimmte Personal Representative.
Genau, und wenn das keine Nachlassabwicklung ohne den Personal Representative geben darf, ist es im Fall der nicht-testamentarischen, der gesetzlichen Erbfolge so, dass diese Person dann Administrator heißt. Der Administrator wird vom Gericht benannt.
Das wäre also die Variante, wenn ich kein Testament gemacht hätte.
Deswegen hier in unserem Fall, wir haben ein Testament, es gibt einen Executor und weil es eine Dame ist, ist es eine Executrix.
Executrix, gut. Aber sozusagen nenne ich jetzt nicht deutsch-juristisch erbrechtlich denke, sondern ich denke jetzt New York juristisch erbrechtlich und ich will ein vernünftiges Testament machen, dann muss ich mir überlegen, wie im deutschen Recht auch, wer soll was kriegen und wer wird der Executor, also wer kümmert sich darum. Ne? So aus Sicht der Erben ist ja eigentlich nicht unangenehm. Ne? Es gibt immer einen, der sich erstmal vorher um den anderen Kram kümmert.
Also zumindest kann man sehen, wie man möchte, aber die Beneficiaries haben ja auch nicht das Eigentum.
Klar, also erstmal nicht, ne? Aber so im Grunde ist es so, je nachdem wie man es sieht, ist es vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Okay, aber das ist sozusagen der grundlegende Unterschied zwischen dem, wie wir es jetzt als deutsche Juristen erbrechtlich spontan wahrnehmen würden und dem, wie es im Common Law Rechtskreis hier insbesondere auch in New York halt funktioniert. Zwischenerwerb durch den Personal Representative und danach dann die Beneficiaries und dieser Erwerb durch den Personal Representative ist erstmal wirklich ein dinglicher Erwerb. Ja, okay.
An der Stelle aber nochmal eine Differenzierung. Ich habe es schon vor uns bei der Form gesagt. Nur weil ich jetzt immer allgemein von Common Law rede, heißt es nicht, dass es in jedem Common Law Staat ganz genau so ausgestaltet ist. Wir sprechen hier nur von dem Grundsatz. Mhm. Insbesondere in den USA ist es so, dass in einigen Staaten der Personal Representative nur die Verfügungsbefugnis erhält und nicht das Eigentum. Das sind die Staaten, die den Uniform Probate Code, UPC, inkorporiert haben.
Zum Beispiel?
Haben wir da eins, oder? Ich hab mir eine Liste ausgedruckt.
Ach Gott, okay.
Kleinen Augenblick. Alaska, Arizona, Colorado, Nebraska und so weiter. Es sind also 18 Staaten. Ich wollte nur sagen, bei jedem Staat noch einmal ganz genau schauen, ob das wirklich auch so ist, dass der Executor Administrator der dingliche Rechtsinhaber wird oder ob er in Anführungsstrichen nur die Verfügungsbefugnis erhält.
Okay, gut.
New York, um es nochmal zusammenzufassen, wir sind in New York. Hier ist es so, dass der Personal Representative wirklich der Eigentümer der Nachlassgegenstände wird.
Gut, und jetzt zu dem Teil, den ich, ich weiß noch gar nicht so genau, ob ich es verstanden habe. Vielleicht, Juliane, führ uns da mal ein.
Es stellt sich jetzt quasi, um es ganz einfach auszudrücken, die Frage, wie gehen wir mit diesem Umstand, dass in New York dieser Executor zwingend erforderlich ist für unser deutsches Nachlassverfahren um? Was machen wir? Und wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. wir können entweder ein Testamentsvollstreckerzeugnis ausstellen oder wir können einen Erbschein ausstellen, der gegebenenfalls einen Testamentsvollstreckervermerk enthält. Aber
okay, also klar. Also bei, und wenn wir jetzt sagen, es soll jeweils diese Rechtsanwältin da auftauchen, dann ist es natürlich, also klar, Testamentsvollstreckerzeugnis würde sagen, du bist halt verfügungsbefugt, du kannst darüber verfügen. Erbrecht würde sagen, das gehört dir. Also Erbschein würde sagen, das gehört dir. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich verfügungsbefugt bin oder Eigentümer. Konkret für diese einzelne Urkunde dann nicht, aber natürlich materiellrechtlich dogmatisch schon. Mhm. Das sind die beiden Ergebnisse, auf die es hinausläuft. Entweder das eine oder das andere, eins von beiden wird gehen. Mit dem Krafttreten der Europäischen Erbrechtsverordnung ist da in so eine alte Diskussion wohl nochmal neues... neue Kraft reingekommen,
neuer Wind reingekommen,
ja. Die es jetzt wieder so ein bisschen hochbringt. Wir haben tatsächlich jetzt auch neuere Entscheidungen zu diesem Streit, auf den wir dann jetzt noch eingehen. Durch diese Zweiteilung dieser Zwischenerwerb durch den Personal Representative und dann nachgeschaltet die Beneficiaries, es hat keinen Zweck, ich kann versuchen, das zu erklären, aber das wird nichts. Aber mach du.
Ja. Okay, ja. Also. Ja. Auf was wir hier, oder der heiße Brei, um den wir hier gerade die ganze Zeit drum rumreden, beziehungsweise den wir vorbereiten vom Verständnis her, hat einen Namen. Und zwar geht es um den Streit oder um zwei Theorien, die den folgenden Namen haben. Wir haben einmal die Spaltungstheorie und wir haben die Anerkennungstheorie. Nochmal, es geht darum, brauchen wir einen Erbschein oder brauchen wir ein Testamentsvollstreckerzeugnis und wie gehen wir mit diesem Zwischenerwerb durch den Personal Representative um? Die Spaltungstheorie, die bis Erlass der EU-Erbverordnung überwiegende Ansicht in Deutschland war, besagt, dass die Verweisung auf das Recht von New York, einschließlich das IPR von New York, dazu führt, dass wir eine versteckte Rückverweisung für das Nachlassverfahren auf das deutsche Recht haben. Das heißt, für das Nachlassverfahren verweist das Recht von New York auf das deutsche Recht zurück, sodass ein Erwerb durch Erben und nicht durch einen Personal Representative eintritt. Warum? Weil die Gerichte von New York ihr eigenes Recht für die Nachlassabwicklung, sogenannte Administration, anwenden, die Lex Fori. Und aus diesem Umstand hat man lange Zeit diese versteckte Rückverweisung für das Nachlassverfahren auf das deutsche Recht angenommen. Bedeutet, wenn man diese Ansicht zugrunde legt, müssen wir schauen, wer die eigentlich Berechtigten sind. Jetzt haben wir hier die Schwierigkeit, dass das ganze Vermögen oder die Besonderheit, dass das ganze Vermögen nicht im Testament auf bestimmte Personen als Begünstigte übergehen soll oder dass in dem Testament das geregelt wurde, sondern dass in dem Testament gesagt wurde, das ganze Vermögen wird in den Trust eingebracht und erst in der Trusturkunde steht dann, wer es letzten Endes erhalten soll. Meines Erachtens ist das hier im vorliegenden Fall nicht sonderlich problematisch. Der Trust ist einfach als Zwischenschritt eingeschaltet worden, aber letztlich steht da sehr ausdrücklich drin, dass die Begünstigten, die Beneficiaries, zum einen das Personal dieses Unternehmens sein soll.
Und zum anderen dann die Kirche, die hier genannt war.
Genau. Wir wissen nicht, wie das Vermögen zusammengesetzt ist. Das heißt, wir können nicht genau bestimmen, wie viel das bewegliche Vermögen der Dame wirklich ausmacht und wie viel die Kirche letzten Endes noch bekommt. Ja? Dementsprechend ist hier nicht ganz klar, ob die Kirche und das Personal da, ob es sich um Miterben handelt, ob die Kirche Alleinerbin ist. Das können wir hier nicht bestimmen.
Okay, das ist aber, glaube ich, auch nicht für uns auch nicht der ganz springende Punkt.
Aber der springende Punkt ist, dass jedenfalls aus Sicht dieser Spaltungstheorie die Rechtsanwältin nicht als Erbin anzusehen ist, weil die Rechtsanwältin nicht die Begünstigte ist, die letztendlich Begünstigte. die Rechtsanwältin ist quasi für die Abwicklung von all dem eingesetzt worden. Ja, sowohl als Executrix als auch als Trustee dann in der Trusturkunde. Das heißt, ihr wäre nach dieser Ansicht ein Testamentsvollstreckerzeugnis auszustellen.
Verstanden. Das heißt, wenn wir dieser bis zur Inkrafttreten der Europäischen Erbrechtsverordnung herrschenden Meinung folgen, die Spaltungstheorie, dann sagen wir, das Nachlassverfahren, etwas unterhängig ausgedrückt, gilt halt deutsches Recht, weil da gilt Lex Fori. Und da gibt es sowas nicht mit Personal Representatives. Das heißt, wir gucken uns an, wer hat am Ende des Tages, wer ist der Beneficiary, wer profitiert wirklich davon, die Erben. Wenn sie da jetzt eine Verfügungsbefugnis hat, kann sie nur Testamentsvollstreckerin sein. Das heißt, es läuft auf ein Testamentsvollstreckerzeugnis hinaus. Mhm. So die eine Ansicht. Und man muss dazu sagen, dieser Streit, den wir jetzt gerade darstellen, der ist noch nicht entschieden. Also wir haben aus diesem Jahr obergerichtliche Rechtsprechung, die in beide Richtungen geht. Einmal OLG Hamm, einmal OLG Düsseldorf.
Unter anderem.
Eine Variante, sozusagen Spaltungstheorie, läuft darauf hinaus, dass wir in Deutschland ein Testamentsvollstreckerzeugnis beantragen würden. Die jetzt wohl, man würde sagen, im Vordringen befindliche andere Ansicht, die Anerkennungstheorie, die sieht's wie?
Ich möchte nicht verwirren, aber ich würde gerne...
Wer jetzt noch mitkommt, den können wir gar nicht verwirren, glaube ich.
Ja. Okay, alles klar. Dann füge ich noch kurz ein, was ich noch sagen wollte.
Okay, schieß los.
Der Punkt mit dem Testamentsvollstreckerzeugnis. Hier gibt es noch die eine Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Executor, wie ich ja vorhin meinte, beziehungsweise der Personal Representative, zwingend für die Nachlassabwicklung in einem Common Law Staat ist. Dementsprechend wurde vertreten, dass ein Testamentsvollstrecker diese Person auch nur dann auszustellen ist, wenn sie einem Testamentsvollstrecker nach deutschem Recht vergleichbar ist, also Befugnisse auch hat, die über die Stellung des Executor hinausgehen. Ich bin jetzt über diesen Punkt gerade hinweggegangen, weil die Rechtsanwältin hier so viele und umfassende und wahnsinnig detailliert geregelte Befugnisse ausweislich der Trusturkunde als Trustee hat, dass ich hier davon wagen würde zu behaupten, dass sie ganz offensichtlich darüber hinausgehende Befugnisse und detaillierte Anweisungen noch bekommen hat. So dass man, denke ich, schon vertreten kann, ihr hier nach der bisherigen Ansicht ein Testamentsvollstreckerzeugnis auszustellen. Jetzt die Ansicht, die im Vordringen mittlerweile ist. Das ist die sogenannte Anerkennungstheorie, um nochmal auf den Namen zurückzukommen. Diese Theorie sagt, dass die Verweisung auf das Recht von New York das gesamte Recht von New York umfasst. Und zwar einschließlich des Umstandes, dass hier der Erwerb des Nachlassvermögens zunächst durch den Personal Representative erfolgt. Ich gehe nur ganz kurz auf die Argumente ein, um es hier nicht noch komplizierter zu machen. Ja? Aber das Recht von New York sagt nicht, dass das eigene Recht, das Recht von New York, ohne die Administration anzuwenden ist. Eine solche Regelung gibt es im Recht von New York nicht. Ja, und das Weitere ist, dass man auch bedenken muss, dass das anwendbare Recht nach der EU-Erbverordnung nicht nur über die objektive Anknüpfung bestimmt werden kann, in deren Rahmen eine Rückverweisung beachtet wird, sondern auch über eine Rechtswahl. Und im Rahmen einer Rechtswahl beachten wir keine Rückverweisung. Das heißt, würde man der Spaltungstheorie folgen weiter, würde das zu einer großen Diskrepanz im System der EU-Erbverordnung kommen und nicht mehr zu einem einheitlichen Erbstatut. Das heißt, es sprechen gute Argumente für die Anerkennungstheorie jetzt. Ich würde es, um es nicht noch mehr zu verkomplizieren, an der Stelle mit den Argumenten kurz belassen. Und auf die Konsequenzen für unseren Fall nach der anderen Theorie.
Was bedeutet es praktisch?
Zu sprechen kommen. Diese Theorie bedeutet, dass wir auch das Nachlassabwicklungsrecht von New York berücksichtigen müssen. Und Erinnerung, nach diesem bekommt der Personal Representative das Eigentum an den Nachlassgegenständen und an den Nachlasspassiva. Das heißt, wenn wir das wieder in unsere Kategorien übersetzen wollen, und das müssen wir, weil wir ja entweder einen Erbschein oder ein Testamentsvollstreckerzeugnis ausstellen müssen, dann ist der eigentlich als Erbe anzusehen. Er ist der Inhaber der Nachlassgegenstände und nicht nur verfügungsbefugt.
Klar, wenn wir jetzt wieder sozusagen unsere rein deutsche Brille aufhaben und uns das angucken und gucken darüber und sagen, naja, wer hat jetzt nach dem Tod der Dame alles zu Eigentum erworben nach den Regelungen, dann stellen wir fest, naja, diese Rechtsanwältin. Wenn die danach das noch an irgendwie verteilen muss und noch weitere Aufgaben zu erledigen hat, ist es ja für diese Frage erstmal egal. Das wäre ja beim deutschen Alleinerben auch so. Also wenn der noch zig Vermächtnisse und Auflagen zu erfüllen hat, sagen wir trotzdem, er ist Alleinerbe. Also darauf kommt es ja dann nicht an. Aber das bedeutet, dieser neueren Ansicht folgend, ist die Rechtsanwältin nach unserem Verständnis als Erbin anzusehen und dementsprechend bräuchte sie dann einen Fremdrechtserbschein, der sie als Alleinerbin ausweist. Gegebenenfalls könnte man den dann wiederum dem Umfang nach auf den in Deutschland belegenen Nachlass gegenständlich beschränken, aber damit hätte sie dann eben ein Nachweisdokument für den deutschen Rechtsverkehr, dass ihre Verfügungsbefugnis, ihr Eigentum, also zumindest in gewissem Umfang, hinsichtlich dieses Anteils an dieser Erbengemeinschaft dann nachweist.
Genau. Man muss immer noch schauen, ob die Rechtsanwältin bzw. der Executor auch tatsächlich befugt ist, in Deutschland zu handeln. Es kann sein, dass die Befugnisse im Testament nur auf New York beschränkt werden. Solche Beschränkungen haben wir hier
nicht. Hatten wir hier nicht, ja.
Okay. Das heißt, es wäre tatsächlich, folgt man dieser Ansicht, möglich, dass ein Fremdrechtserbschein ausgestellt wird und diese Beschränkung auf den in Deutschland belegenen Nachlass ergibt sich, also ist schon sinnvoll aus Kostengründen und mit diesem Erbschein aus Deutschland könnte sie in New York auch überhaupt nichts anfangen. Dafür braucht sie ein Letters Testamentary von einem New Yorker Gericht.
Okay, das wäre jetzt sozusagen das Risiko, was wir sagen, was passiert, wenn wir ihr jetzt hier einen Erbschein geben und sie geht dann damit nach New York und wedelt mit dem rum. Das ist, glaube ich, also das Risiko besteht, aber das ist jetzt für unsere Rechtslage hier, für den Verkauf dieser Immobilie, die da in Erbengemeinschaft noch im Grundbuch steht. Ich glaube, das ist ein gewisses Nebenrisiko, das würde man wahrscheinlich in der Praxis in Kauf nehmen, wenn man dann zumindest hier diese Urkunde abgewickelt kriegt. Aber okay, das heißt, was man so vielleicht so ein bisschen mitnehmen kann für diese Fälle, man muss immer natürlich gerade in den USA nochmal von Staat zu Staat gucken, was da gilt. Du hast ja vorhin gesagt, in 18 Staaten sind die Differenzierung ein bisschen anders. Aber im Grundsatz läuft es darauf hinaus, wir haben diesen Personal Representative, das ist der, der handelt. Die Frage ist, handelt der nach unserem Verständnis als Erbe, so die etwas neuere Ansicht? Folge, er müsste sich mit einem Fremdrechtserbschein ausweisen oder handelt er, so wie man der bisherigen halt auch herrschend vertretenen Spaltungstheorie folgt, nur als Verfügungsbefugter, dann läuft es auf ein Testamentsvollstreckerzeugnis hinaus. Das Schöne ist, am Ende des Tages, es geht, aber die Rechtsfrage, was jetzt richtig ist, ist noch unklar, weil wir eben diese widersprüchliche obergerichtliche Rechtsprechung haben. Das heißt, wir sagen das, was wir in solchen Fällen, insbesondere auch manchmal im Handelsregisterverfahren öfter sagen, sprechen Sie es vorher mit dem Nachlassgericht ab, welcher Antrag auf Ausstellung welches Zeugnisses jetzt mehr Aussicht auf Erfolg hat.
Genau, das OLG Düsseldorf war jetzt als letztes das Obergericht, was sich für den Fremdrechtserbschein ausgesprochen hat.
Okay, also dieser neueren Anerkennungstheorie dann entsprechend gefolgt hat. Aber ich muss zugeben, was ist mit dieser versteckten Rückverweisung und dieser Qualifizierung der Administration und so, also das, ja, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, bis das dann wirklich einsinkt. Ja. Vielleicht hat man ja Glück und bald entscheidet mal ein Gericht, dass die Anerkennungstheorie richtig ist, dann muss man die Spaltungstheorie nicht mehr verstehen. Ja. Zumindest.
Hat das OLG Düsseldorf.
Okay, das hat das OLG Düsseldorf entschieden, aber nachdem es das OLG Hamm dieses Jahr noch anders entschieden hat, kann es natürlich sein, dass wer sich da durchsetzt. Ja. Gut, als letzten kleinen Nachklapp noch die Frage der internationalen und örtlichen Zuständigkeit. Das können wir kurz fassen. Also wir würden dann hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit nach den Regelungen Artikel 4 fortfolgende EuRVO dazu kommen, dass es eben nach dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt, der nicht in einem Mitgliedstaat der EU-Erbverordnung lag, sie deutsche Staatsangehörige war, das Nachlassvermögen in Deutschland hinterließ, die deutschen Nachlassgerichte international zuständig sind und hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit eines dann in Deutschland belegenen Nachlassgerichts, weil wir nicht wissen, wo sie ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte, dann notfalls eben das Amtsgericht Schöneberg örtlich zuständig
aber
ist.
Also man sollte vielleicht hier dann schon nochmal
ermitteln, wo sie ersetzt war, klar. Also das ist keine zuständig. Allgemeine Auffangzuständigkeit, aber wenn es gar nicht geht.
Also vielleicht nur nochmal informatorisch, hier hatte die Erblasserin ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat im Sinne der EU-Erbverordnung. Das heißt, der eigentlich anwendbare Artikel 4 EU-Erbverordnung, der immer der Ausgangspunkt für die Prüfung der internationalen Zuständigkeit ist, greift hier nicht. Wir springen auf den Artikel 10 und der hat, ja, der hat eine Stufenreihenfolge, der hat drei Stufen der internationalen Zuständigkeit, die dort normiert sind. Und wir kommen hier gleich auf der ersten Stufe zu einem Ergebnis, denn wir haben Nachlassvermögen in einem Mitgliedstaat der EU-Erbverordnung und die Erblasserin hatte die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats, sprich Deutschland. Dementsprechend sind die deutschen Gerichte international zuständig.
Gut, fassen wir es nochmal zusammen. Wir haben einen Anteil an einer Erbengemeinschaft. Die Erbengemeinschaft ist ja berechtigte Inhaberin eines Grundstücks in Deutschland. Das Grundstück soll verkauft werden. Dieser Anteil an der Erbengemeinschaft hat einer Dame gehört, die in New York gelebt hat. Die ist 2022 verstorben mit diesem Last Will and Testament und diesem Revocable Trust. Anwendbares Erbrecht für den Erbfall ist das Recht von New York. Das Formstatut richtet sich auch nach dem Recht von New York. Sie hat anständig testiert. Und wir gehen davon aus, oder wir nehmen eben nach den Unterlagen, die uns hier zur Verfügung gestellt worden sind, an, dass sie diese Rechtsanwältin zur Executrix benannt hat. Und nach diesem Streit, den es nach wie vor gibt zwischen der Spaltungstheorie und der Anerkennungstheorie, kommen wir eben einmal dazu, dass diese Executrix, diese Rechtsanwältin in Deutschland einen Fremdrechtserbschein sich holen muss, oder nach der anderen Variante kommen wir dazu, dass ihr ein Testamentsvollstreckerzeugnis braucht. Das Gute ist am Ende des Tages, es geht. Wir stecken nicht in der Sackgasse. Beide Wege sind auch erprobt. Aber die Frage, wie es jetzt genau geht, ist eben noch nicht, zumindest nicht höchstrichterlich geklärt.
So ist gut. Es. Und die deutschen Nachlassgerichte sind international.
Und die deutschen Nachlassgerichte sind international. Die werden sich freuen. Genau. Ja. Okay. Ja, Juliane, vielen herzlichen Dank. Also man sieht mal wieder, was wir teilweise hier für dicke Bretter bohren. Wahrscheinlich ist es jetzt für einen im IPR geübten Kollegen vielleicht sogar nur ein mittelschweres Brett oder ein mitteldickes Brett. Was meinst du? Eher einfach?
Nee. Das ist ein dickes Brett.
Das ist ein dickes Brett. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Aber jedenfalls auch von der Notarin, die uns die Anfrage vorgelegt hat. Also man merkt schon, gut vorbereitet auch.
Ja, und sehr gut.
Hat gute Kenntnisse in dem Bereich. Über solche Anfragen freuen wir uns dann natürlich auch im Zweifel. Da lernen wir selber was, können uns nochmal anstrengen. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten Spaß, zumindest bis zur Schilderung des Sachverhalts. Vielleicht doch danach die Punkte 1 und 2. Alles andere können Sie dann gelegentlich nachlesen. Das Gutachten werden wir als Internetgutachten veröffentlichen. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Es hat die Nummer 214003. Ich wiederhole, 214003. Juliane, Freitagnachmittag, jetzt bin ich ein bisschen müde. Ja. Gut, dass bald Wochenende ist. Vielen Dank fürs Mitmachen und also auch ganz herzlichen Dank, dass du das tolle Gutachten geschrieben hast.
Ja, sehr gerne.